Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zu Gast heute Mittag ist unser Kulturkorrespondent Jürgen König. Und wir schauen jetzt gemeinsam auf den Krieg in der Ukraine. Der ist leider, muss ich sagen, weiterhin sowas wie Alltag. Und wir möchten uns auf den aktuellen Stand bringen. Dazu haben wir unseren Osteuropa-Experten Tico Gries zugeschaltet. Herr Gries, heute sollen 9 Fluchtkorridore öffnen, die den Menschen vor allem im Osten der Ukraine ermöglichen sollen, die umkämpften Regionen zu verlassen. In der Vergangenheit gab es ja immer mal wieder ähnliche Meldungen und dann das Update, dass die Busse, die da gewartet haben, ohne Menschen wieder abfahren mussten. Wird das dieses Mal anders laufen?
Also mehr wissen wir dann morgen. Dann gibt es immer eine Art Zusammenfassung dessen, was am Vortag geklappt hat. Aber es hat nach meiner Kenntnis keinen einzigen Tag dieses Krieges gegeben, an dem es Fluchtkorridore gab, an dem alles so funktioniert hat, wie es geplant war. Jeden Tag werden Fluchtkorridore zunächst einmal bekannt gegeben. Aber oftmals funktionieren sie nicht. Und das ist eigentlich falsch ausgedrückt, denn oftmals sind sie auch tödliche Fallen. Menschen versuchen zu fliehen, werden dann beschossen von der russischen Armee. Das ist so vorgekommen, zum Beispiel in den Gegenden um Kiew lernen wir das jetzt oder erfahren wir das in diesen Tagen, dass die russische Armee auf Zivilisten keinerlei Rücksicht nimmt. Und wenn ein Bus bereitsteht, dann hat man vielleicht noch Glück, denn oftmals heißt es auch, geht zu Fuß oder nehmt ein Auto. Dann ist die Frage, wo hat man den Sprit noch her, wenn die Belagerung schon jetzt anderthalb Monate zum Beispiel andauert, in Mariupol etwa. Oft ist es auch so, die Not der Menschen wird schlicht ausgenutzt. Sie werden dann nicht in die Ukraine gelassen und gefahren, sondern sie werden umgeleitet nach Russland. Und die Menschen können sich ja kaum dagegen wehren. Sie sind hungrig und ermüdet und erschöpft. In Russland selber kann die Propaganda dann diese Bilder eben als humanitäre Hilfe von Seiten Russlands feiern.
Ein Stichwort wehren, das hat noch auf einer ganz anderen Ebene Bedeutung bekommen. Jürgen König, in den letzten Tagen ging es ja immer wieder hin und her, was die Frage nach Lieferung von schweren Waffen angeht. Jetzt hat sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Rande des EU-Außenministertreffens in Luxemburg dazu geäußert und sie hat sich klar dafür ausgesprochen, auch schwere Waffen zu liefern, damit sich die Ukraine eben wehren kann. Ist das eine gute Entscheidung aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es ist eine Entscheidung, an der man Frau Baerbock gar nicht mehr herumkommt, nachdem auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Wochenende Panzer als Defensivwaffen eingestuft hatte. Das hat ja sozusagen den Weg eröffnet, zu sagen, wir können schwere Waffen liefern und also wird es dazu auch kommen. Ob das oder kann es dazu kommen? Aus meiner Sicht, aber das ist eine Laiensicht, ist das vernünftig? Das kann vielleicht Tilko Gries besser beurteilen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Annalena Baerbock jetzt nach diesem NATO-Stoltenberg-Satz, ich will nicht sagen erleichtert war, aber jetzt sich auch traute, das sozusagen, ja, das machen wir jetzt. Nachdem die gesamte Regierung ja da, was Waffenlieferungen an die Ukraine angeht, eine immense Wandlung vollzogen hat.
Dann gehen wir die Frage doch direkt auch noch mal weiter an Tilko Gries. Also diese Forderung nach schweren Waffen, die hat ja auch der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder betont. Und trotzdem birgt diese Lieferung ja das Risiko, dass Putin das als Eingriff der NATO-Staaten in das Kriegsgeschehen wertet. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie risky ist das?
Russlands Elite nehme ich so wahr, auch Putin übrigens selbst, und das ist nachzulesen und nachzuhören, sieht sich im Krieg nicht allein mit der Ukraine, sondern sie sehen sich im Krieg mit dem Westen und das schon seit einiger Zeit. Dieser Krieg wird schon seit geraumer, nicht erst seit dem 24. Februar geführt, sondern auf hybride Art und Weise, auf ganz verschiedenen Ebenen. Mir ist auch nochmal aufgefallen, quasi als Bestätigung dieser These vor 2-3 Tagen, ein Interview in der italienischen Zeitung Corriere della Sera mit Sergei Karaganov. Der ist Moskauer Professor, arbeitet an einem Think Tank und hat auch die russische Führung beraten. Ich erinnerte mich auch an Gespräche, die ich selber mal mit ihm geführt hatte in Moskau. Er sagt in diesem Interview ganz wörtlich, dass wir, also Russland, sich im Krieg befinde mit dem Westen, dass die Sicherheitsordnung Europas illegitim sei und man sozusagen Brüche wahrnehme in europäischen Gesellschaften, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, Stichwort Frankreich. Und nun habe Russland also zuerst einmal heiß zugeschlagen und das diene eben sozusagen der Umordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und im Übrigen werde auch im Innern, also in Russland, gesäubert, nicht patriotische Elemente würden ausgestoßen. Also was macht man daraus? Ich halte dieses Festhalten an verschiedenen Selbstbeschränkungen der NATO für eine Art Appeasement tatsächlich gegenüber dieser russischen Führung, die wiederum über dieses Stadium längst hinaus ist.
Verstehe. Und ich würde gerne nochmal bei diesem Punkt des Wehrens bleiben, allerdings auf eine andere Ebene wechseln. Jürgen König, es geht jetzt nicht mehr um Waffen, sondern eher um die Bilder von westlichen Staats- und Regierungschefs, die in die Ukraine reisen, um Solidarität, um Unterstützung zu bekunden. Boris Johnson war da, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen war da, jetzt gerade auch der österreichische Kanzler Nehammer. Ist jetzt Olaf Scholz dran?
Er wäre dran, wenn er denn wirklich etwas mitzubringen hätte, jenseits von Solidaritätsadressen. Ich glaube, solche Reisen haben einen hohen Symbolwert, können verstanden werden, werden vermutlich in der Ukraine auch verstanden als wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, so im Sinne von, wir haben euch nicht vergessen, wir sind bei euch, wir stehen an eurer Seite. Aber wichtig ist natürlich immer auch, was bringt der hohe politische Gast denn mit, außer Solidaritätsadressen. Und in diesem Fall sind die Wünsche nun wirklich klar genug formuliert worden von der ukrainischen Seite. Schwere Waffen sollen es sein. Die Erwartungen sind also klar und sehr groß. Und also würde Kanzler Scholz jetzt in die Ukraine reisen und nichts mitbringen, außer Solidaritätsadressen, dann würde die Erwartung in große Enttäuschung umschlagen. Und dann hätte man die Reise vielleicht besser gleich ganz gelassen. Boris Johnson wurde überschüttet mit Lob und Dankensworten. Das ist aber auch klar, weil er von Anfang an oder Großbritannien von Anfang an Waffen in die Ukraine geliefert hat.
Und ich habe gerade schon den österreichischen Kanzler Karl Nehammer angesprochen. Tilko Gries, von ihm heißt es, er wird heute Putin treffen als erster westlicher Regierungschef seit Beginn des Kriegs. Wie viel versprechen Sie sich von diesem Treffen?
Sehr wenig bis gar nichts. Also dieses Treffen, das jetzt in einigen Minuten beginnen soll, jedenfalls nach Plan, aber vielleicht auch ein bisschen später, wird hinter verschlossenen Türen stattfinden. Es wird auch hinterher keine Pressekonferenz geben. Man wird also nicht erfahren und es gibt auch keine Gelegenheit, Nehammer dann oder zumindest Wladimir Putin Fragen zu stellen. Mag ja sein, dass der österreichische Kanzler sich zum Beispiel der österreichischen Presse gegenüber danach dann noch äußern wird. Aber es ist eigentlich unklar, was er dort eigentlich will, außer Kontakte sozusagen zu halten und, wie er sagt, Brücken zu bauen, was mich sehr an die Rhetorik und der gescheiterten Rhetorik von vor dem Krieg erinnert. Da sind viele Brücken gebaut worden aus Richtung Westen, aber die zweite Hälfte aus Richtung Osten ist immer nie dazugekommen. Also standen immer viele halbfertige Brücken in der politischen Landschaft herum. Vielleicht ist es so auch wieder, ob es irgendwelche Hinweise darauf gab, dass es Absprachen geben könnte, zum Beispiel um die katastrophale humanitäre Situation in Mariupol oder in anderen Städten zu lindern. Ich bin mir nicht sicher, ob es dazu eine Reise nach Moskau gebraucht hätte. Das hätte man vielleicht auch am Telefon erklären können, wenn es denn die Bereitschaft gäbe oder geben würde von Seiten Wladimir Putins, daran etwas zu tun. Und die ist in meinen Augen überhaupt nicht zu erkennen.
Tilko Gries und Jürgen König, danke.